Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag.
Ich höre es immer, dass mich sehr viele sehr hochachten. Ich weiß aber nichts davon. Ich kann das innen nicht empfinden. Es freut einen, ja, so irgendwie, aber wie gutes Wetter, ja, brauchst keinen Schirm.
Das sagt die Frau, die heute einen der wichtigsten Preise für deutschsprachige Literatur zugesprochen bekommen hat. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat den Georg-Büchner-Preis 2020 der Dichterin Elke Erb zugesprochen. Ein unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk bescheinigt ihr die Jury. Ein Lebenswerk, dessen Anfänge 1975 in der DDR lagen und das sich nach deren Ende unbeirrt bis in die Gegenwart fortsetzt. Elke Erbs poetischer Sachverstand, der sich auch in ihrer reichen übersetzerischen Arbeit zeigt, beeinflusste mehrere Generationen von Dichterinnen und Dichtern in Ost und West. So heißt es weiter. Marius Kaller über die Autorin, die im Februar 82 geworden ist.
Mit Elke Erb wird eine Autorin gewürdigt, deren Biografie quer zu allen Systemen liegt. 1938 wurde sie in einem kleinen Dorf in der Eifel geboren. 4 Jahre nach dem Krieg beschloss die Familie die Übersiedlung in die DDR, wo Elke Erb Germanistik und Pädagogik studierte. Doch als sie Mitte der 60er Jahre begann, als Übersetzerin und Autorin zu arbeiten, zeigte sich bald eine Distanz zum System. Ihre Poetik war nicht kompatibel mit dem geforderten sozialistischen Realismus.
Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen. Meeresrauschen. Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen. Denn das Selbst, das Reine, denn das Selbst, wie wir es hatten, das reine Gold, unter Gottes Eifersucht und scheinheiligem Liedschlag.
Poetische Selbstgespräche dieser Art galten in der DDR als Symptom westlicher Dekadenz. Dieser persönliche, sehr subjektive Ton war neu im deutschen Sozialismus. Und er wurde nicht geduldet. Elke Erb wurde zeitweise von der Stasi überwacht, zumal sie auch den Kontakt zur regimekritischen Szene suchte. Sie protestierte gegen die Ausbürgerung von Regimegegnern und schrieb weiter Gedichte und Erzählungen, die einen unverwechselbaren persönlichen Ton besaßen. Über ihre Vorstellung von Lyrik sagte sie einmal:
Sie entdecken sehr, sehr viel, wenn die Leute das beginnen. Da wette ich, jeder. Du kannst ja eigentlich auch, das habe ich früher öfter gemacht, mit Kindern. Nimm 3, 4 Kinder und sag, schreib mal 12 Wörter auf. Du kriegst bei jedem Kind eine Charakteristik von ihm selbst. Und da ist dann oft schon eine ursprüngliche Kraft von Poesie. Wirklich Kraft.
Elke Erb steht für eine Poesie der Aufmerksamkeit, der Sorgsamkeit gegenüber den scheinbar kleinen, profanen Dingen des Lebens. In ihren Büchern wie »Der Faden der Geduld«, »Kastanienallee« oder »Der wilde Forst, der tiefe Wald« erkundete sie gleichermaßen die intimen Regungen der eigenen Seele wie die Dinge ihrer Umgebung.
Ich kann die nicht ausstehen, diese Sesselgarnituren, und ich kann sie nicht leiden. Ich würde auch eingehen dabei, wo das nicht so ist, dass man nicht ein Möbelstück liebt, wenn es gut gemacht ist.
Ihre Liebe zu den Dingen und den Menschen dauerte auch nach der Deutschen Vereinigung an. Elke Erb publizierte weiter, erhielt in der gesamtdeutschen Republik Aufmerksamkeit und Literaturpreise und gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen aus den neuen Bundesländern.
Marius Kaller über Elke Erb. Ein bewegtes Leben und ein vielseitiges Werk. Darüber habe ich gesprochen mit Christian Metz. Er ist Literaturwissenschaftler an der Goethe-Universität Frankfurt, Träger des Alfred-Kerr-Preises für Literaturkritik 2020. Und er kennt das Werk von Elke Erb gut. Was für eine Frau, was für eine Dichterin ist da heute mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet worden? Das habe ich ihn gefragt.
Das Besondere bei Elke Erb ist, dass man als ihr Leser den Eindruck hat, dass man mit ihr am Schreibtisch sitzen würde. Sodass man sich tatsächlich einbildet, weil man ihr Arbeiten kennen würde. Man würde tatsächlich auch die Person kennen. Ich kenne sie aber persönlich nur ganz begrenzt aus wenigen Begegnungen. Aber man ist eben sehr nah dran durch das Lesen, und das macht eben auch die Besonderheit an diesem Werk aus. Es ist wirklich ein lesendes Schreiben und ein Schreiben, das einen in das Leben hinein lesen lässt.
Sie interessiere sich nicht nur für die Dinge, sondern auch für die Kleinigkeiten, die kleinen Besonderheiten des Lebens, heißt es immer wieder. Macht sie das so nah?
Sie hat eine unglaubliche Beobachtungsgabe, und sie arbeitet von ihren Notizen aus, die sie sich macht. Das können ganz alltägliche Notizen sein. Und aus denen werden Stück für Stück kleine Gedichte. Und dann kommt eine Besonderheit, diese Gedichte enden nicht einfach, sondern die werden dann wiederum kommentiert von ihr. Die brechen also immer wieder auf. Und durch dieses Wiederkommentieren der eigenen Texte und durch das in den Fluss des Denkens hineinschreibens hat man also den Eindruck, mit ihr von Kleinigkeit zu wandern. So wie man früher vielleicht mal beim Briefroman von Gipfel zu Gipfel gesprungen ist, so springt man hier von einem kleinen Detail zum nächsten. Und Elke Erb versteht es aufs Feinste, diese Details zu verweben.
Und geschieht dieses Dichten und das Reflektieren, das Kommentieren des gerade Gedichteten, geschieht das im selben Text oder sind das zwei Texte nebeneinander?
Das geschieht mitunter im selben Text. Man weiß mitunter nicht mehr, wo das Gedicht beginnt und das Kommentieren wiederum aufhören sollte. Das sind also tatsächlich Einblicke in eine fließende Denkbewegung. Und das ist auch das, was wiederum maßgeblich ist für eine nächste Generation aus Autorinnen und Autoren. Elke Erb ist eine enorm einflussreiche, und das Fließen ist in diesem Wort ja schon wieder mit drin, also wirklich eine einflussreiche Autorin. Sie ist eine Autorin, die von den jüngeren Generationen stark rezipiert wird und die sie aufs Tiefste beeindruckt und wiederum dann auch geprägt hat, nämlich in dieser Form das Denken im Schreiben darzustellen und diese Form des poetischen Denkens tatsächlich auch formieren zu lassen im Text.
Das würde im Umkehrschluss bedeuten, der Eindruck, den man vielleicht bekommen könnte, dass dieses Interesse für das Kleine, vielleicht auch für das Abseitige, sonst Unbeobachtete, mit einer Art von Weltflucht einhergehen würde, das ist nicht der Fall.
Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern die Welt kommt eben in der Konstellation von Schreiben und Leben auf ihrem Schreibtisch zutage. Das heißt, es sind Miniaturen und sie enthalten doch in großem Maße Welthaltigkeit. Und das kann sie in dieser kleinen Ekritur, die sie entfaltet, immer wieder aufs Neue zeigen. Und Sie können das sehen, wie einflussreich sie ist, wenn Sie beispielsweise den jetzt gerade in Leipzig prämierten Roman von Lutz Seiler, Stern 111, aufschlagen. Die Hauptfigur dort, Karl, kommt 1989 an den Prenzlauer Berg und es gibt eigentlich nur einen Grund, warum genau dorthin zu kommen, weil er sich nämlich denkt, diese Figur, irgendwo hier hinter diesen Fassaden wurden die guten Gedichte geschrieben und das Gedicht, das ihm sofort in den Kopf kommt, heißt im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags um 4:30 roch es flüchtig nach toten, selbstvergessenen Mäusen und das ist der Anfang von Kastanienallee eben von Elke Erb. Da steckt wahnsinnig viel drin in dieser Kastanienallee, die eben nicht nur irgendetwas Flüchtiges hat, was man sofort wieder vergessen kann, sondern die eben das sofort wieder bearbeitet und in ihrer Flüchtigkeit auch tatsächlich festzuschreiben versteht.
In der Jurybegründung werden zwei sehr schöne, aber vielleicht auch sehr traurige Sätze von Elke Erb aus einem Gespräch zitiert, das sie 1978 mit Christa Wolf geführt hat. Ich bin außerhalb der Form und das ist eine Chance und ein Risiko. Die Menschheit geht mit mir ein Risiko ein. Ich diene als Risiko. Wie verstehen Sie das?
Außerhalb der Form haben wir vielleicht schon ein Stück weit entfaltet, wie dieses tatsächlich auch in die Kommentare hineingehende, immer wieder ins Verschwimmende hinein, auch ein Schreiben außerhalb der Form ermöglicht und das wieder beide Seiten hat. Also aus der Form gehen natürlich nicht nur positiv konnotiert ist, sondern tatsächlich ja auch etwas hat, wo man sich fragen kann, ja, aber inwiefern bin ich dann selbst für andere und für mich greifbar? Das hat den Vorteil, vielleicht eben dann auch wieder nicht greifbar zu sein. Und das Zweite ist, dass sie das dienende Risiko als eine der typischen Aporien sehen können, die Elke Erb erzeugt, um dann in diesen Winkelzügen des Denkens wiederum Poesie entfalten zu lassen. Also ja, traurig ist das zum einen, aber im Winkelzug selbst auch schon wieder spitzfindig und produktiv und weiß also etwas fortzuschreiben, wo andere vielleicht in Lamoyanz und Trauer verfallen würden. Also es ist eine doppelte Bewegung bei ihr.
Frau Erb hat heute mitteilen lassen, dass sie sich zu dem Preis gar nicht äußern möchte, lieber nicht äußern möchte. Das muss man akzeptieren. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind ja ein paar Mal begegnet. Wird sie sich denn heute gefreut haben?
Ich nehme das doch sehr stark an, ja. Elke Erb ist niemand, die sich öffentlich freuen muss in dieser Art und Weise und in der direkten Reaktion schon überhaupt nicht. also in der die jetzt vielleicht eben auch ein Stück weit dienend und mit Risiko behaftet ich hier einnehmen darf. Das braucht sie nicht und das muss sie auch nicht. Das gehört auch eigentlich nicht zu ihren Aufgabenstellungen als Autorin und als Dichterin. Aber gefreut haben wird sie sich ganz sicher doch, ja.
Das war der Literaturwissenschaftler Christian Metz über die neue Büchner-Preisträgerin Elke Erb. Vielen Dank. Die Wochenzeitung Die Zeit hat heute mit einer Vorabmeldung für ein gar nicht so kleines Beben in der deutschen Kulturwelt gesorgt. Den Kolleginnen und Kollegen dort liegt nämlich ein Entwurfspapier des Wissenschaftsrates vor, nachdem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zerschlagen oder, um es etwas vornehmer zu formulieren, aufgelöst werden soll. 15 Museumssammlungen plus Zentralarchiv, eine Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, diverse Forschungseinrichtungen, sie alle gehören zur 1957 gegründeten und dann nach 1989 natürlich erweiterten SPK. Etat 2019 335,5 Millionen Euro, rund 2000 Beschäftigte. Manche fanden schon seit längerem, dass ein schnelles, zeitgemäßes Steuern eines solchen Tankers eigentlich nicht mehr möglich sei. Zu viele Hierarchieebenen sind da nur ein Punkt. Im Koalitionsvertrag der GroKo ist deshalb seit 2 Jahren eine Untersuchung und Neuausrichtung festgeschrieben. Den entsprechenden Bericht will der Wissenschaftsrat, das wissenschaftspolitische Beratungsgremium von Bund und Ländern, am Montag vorlegen. Den Entwurf aber, 278 Seiten stark, konnte die Zeit, wie gesagt, schon auswerten. Und der kommt, habe ich die Redakteurin Annalena Scholz gefragt, zu einem klaren Ergebnis.
Ja, der kommt zu einem sehr klaren Ergebnis, was die Komplexität der Führungsstruktur und der gesamten Einrichtung Stiftung Preußischer Kulturbesitz angeht, nämlich dass sie in ihrer Komplexität dysfunktional ist und hemmend wirkt auf die einzelnen vielen Institutionen, die sich darunter verbinden.
Was heißt das aus Ihrer Sicht dysfunktional? Man hat als Benutzer, als Besucher ja schon den Eindruck, die Archive sind zugänglich, die Museen, wenn man jetzt mal von Corona absieht, eigentlich auch. Funktioniert auch eigentlich alles?
Ja, dieser Begriff, der viel härter klingt, wenn man ihn aus dem Kontext nimmt, als er, glaube ich, in dem Gesamtkontext des Gutachtens gemeint ist, bezieht sich vor allem auf die ganz großen zukunftsweisenden Aufgaben, die die Museen, die Archive, die Bibliotheken vor sich haben. Das sind Aufgaben wie den digitalen Strukturwandel zu meistern, sich in den sozialen Medien aufzustellen, auch neues Publikum zu gewinnen, das nicht das klassische Bildungsbürgertum ist und ohnehin in die Museen oder Archive kommt. Also Zukunftsaufgaben, die unglaublich komplex für jede Einrichtung auch etwas anders gelagert sind und die momentan nur schwierig umzusetzen sind, weil es so eine komplexe Führungsstruktur gibt. Ja, viele verschiedene Hierarchieebenen, die sich eben manchmal auch im Weg stehen. Und außerdem wird eine erhebliche Unterfinanzierung der Stiftung diagnostiziert.
Da wird man ja wahrscheinlich nicht so einfach neues Geld im Keller drucken können. Aber wenn wir nochmal auf die hierarchischen Strukturen zum Beispiel zurückkommen bei den Museen. Es gibt den Präsidenten der Stiftung, es gibt einen Chef für alle Museen zusammen. Dann nochmal einzelne Chefs für jedes Museum mit Stäben, mit Verwaltungsdirektoren. Da will man also künftig ran.
Genau, der Vorschlag oder die Empfehlung sieht vor, dass diese Dachorganisation aufgelöst wird und stattdessen nur noch 4 eigenständige Stiftungen oder Anstalten gegründet werden. Das wären die staatlichen Museen, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv und das Iberoamerikanische Institut. Und jede dieser Stiftungen hätte eine eigene Leitung, also viel mehr Autonomie und Verantwortung, wäre aber frei in Personal, Budget und auch Themen und inhaltlichen Ausrichtungen etwas zu bestimmen.
Die Details gibt es wahrscheinlich am Donnerstag bei Ihnen im Blatt. Trotzdem schon mal gefragt. Sie haben ja nicht nur recherchiert, was drinsteht, sondern das sicherlich auch bewertet. Es gibt ja nicht nur die autonomen einzelnen Häuser, wie beispielsweise Museen. Es gibt auch zum Beispiel eine Reihe von Forschungsinstituten, wie das Rathgen-Forschungsinstitut, die quer, horizontal für viele Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zuständig sind. Wird an die auch gedacht oder geht es nur um die Leuchttürme?
Nein, also es werden alle Institutionen gewürdigt und analysiert und tatsächlich auch gewürdigt in dem, was sie geleistet haben. Es werden auch Vorschläge gemacht zur Reintegration einzelner Unter- oder kleinerer Einrichtungen in diese größere Struktur. Aber tatsächlich ist sozusagen der wichtigste und tiefgreifendste Vorschlag diese Auflösung und die Einordnung in 4 große Bereiche.
Nachdem Sie sich jetzt, Frau Scholz, fleißig durch die 280 Seiten durchgelesen haben, hat das Hand und Fuß? Glauben Sie, dass das so beschlossen werden wird?
Also Hand und Fuß hat es auf jeden Fall, weil man wirklich auf jeder Seite merkt, wie ernsthaft und tiefgreifend sich die Arbeitsgruppe mit den Strukturen befasst hat. Der Bericht ist unglaublich sachlich, umfassend, differenziert, auch kühl, weil er wirklich eine Strukturanalyse ist, also sich nicht an Personen abarbeitet oder einzelne Personen kritisiert, sondern eben auf diese Strukturen schaut. Ganz wichtig finde ich auch noch vielleicht zu sagen, weil Sie den Begriff der Zerschlagung auch am Anfang schon verwendet hatten. Mhm. Und dieser Begriff kursierte ja in den letzten 2 Jahren schon häufiger. Das ist ein sehr martialischer Begriff, der in dem Bericht nicht verwendet wird. Und daran kann man ganz gut sehen, glaube ich, was hier versucht wird, nämlich wirklich einen konstruktiven Beitrag zu leisten und eigentlich eine Würdigung dieser weltweit bedeutenden Sammlungen. Also es geht wirklich darum, nach vorne zu denken und diese Institution für die Zukunft neu aufzustellen. Wie sehr das nun angenommen wird von Monika Grütters zum Beispiel, aber auch von den Ländern, ist interessant, denn die Neuordnung sähe auch vor, dass es im Grunde keine föderale Finanzierung mehr wie im jetzigen Sinne gibt. Und das bedeutet, dass die Länder sich damit einverstanden erklären müssten, hier eigentlich etwas abzugeben von föderaler, deutschlandweiter Kulturpolitik. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da zu Diskussionen kommen wird.
Das Aus für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz also. Montag soll der Bericht offiziell vorgestellt werden. Zeitredakteurin Annalena Scholz hat für uns heute schon berichtet. Vielen Dank. Seit gestern hat der Louvre in Paris wieder geöffnet. Wir haben berichtet, ein solcher Schritt wäre ohne die zentrale Entscheidung des Kulturministeriums und damit der Regierung nicht möglich gewesen. Frankreich ist ein zentralistisches Land, jedenfalls bei den Museen. Für die Theater sieht die Sache anders aus. Die bereiten sich ebenfalls darauf vor, wieder vor Publikum zu spielen und können dabei zum Teil sehr individuelle Wege gehen. Eberhard Spreng berichtet für uns.
Es ist so gut wie sicher, dass alle Theater in Frankreich in der kommenden Spielzeit wieder öffnen. Das sagt Stanislas Nordet, Chef des Nationaltheaters in Straßburg, eine der künstlerisch aktivsten Bühnen des Nachbarlandes, und verkündet damit Optimismus für eine von Covid-19 stark gebeutelte Theaterszene. Überall im Land öffnen die Theater, so auch in Saint-Denis bei Paris, eine stark von Einwanderung geprägte, sozial schwache Banlieue, deren Théâtre Gérard Philippe Julie Deliquet seit kurzem leitet.
Wir haben das Theater Ende Mai, Anfang Juni geöffnet. Für mich sind alle Teams, von der Technik über die Verwaltung bis zu den Bühnenkünstlern, Arbeiter wie andere Arbeiter auch. Mir war die Symbolik wichtig, dass wir alle ins Theater zurückkommen.
Wie genau Abstandsregeln eingehalten werden sollen, unter welchen Bedingungen die Häuser ab September spielen sollen, an diesen Details tüfteln derzeit alle Theaterleute. Dabei ist die finanzielle Notlage infolge der Covid-19-Krise für die Privattheater unvergleichlich komplizierter, denn sie müssen einen viel größeren Anteil ihres Jahresbudgets aus Kasseneinnahmen erzielen als die öffentlichen Häuser. Die Scala, ein junges Privattheater mit den künstlerischen Ansprüchen eines öffentlichen, wird von Frédéric Biessy geleitet.
Wenn man uns vorschreibt, dass wir jeden zweiten Platz freilassen müssen, dann werden wir uns daran halten. Klar ist, dass die Gagen bei 50% Belegung nicht so hoch sein können wie zuvor. Auch dem Publikum werden wir seinen Beitrag abverlangen. Für Künstler unseres Niveaus müssen sie dann etwas mehr bezahlen als zuvor.
Am Odeon, dem führenden Pariser Staatstheater mit europäischem Auftrag, rätselt Intendant Stefan Braunschweig über die Programme der kommenden Spielzeiten und darüber, wie möglichst viel von den ursprünglichen Plänen gerettet werden kann.
Einige Stücke werden wir nicht mehr im Spielplan unterbringen können. Die werden ihr Publikum also nicht mehr erreichen. Einige versuchen wir auf kommende Spielzeiten zu verschieben, aber dann müssen andere gestrichen werden.
Andernorts wird der Corona-bedingte Stückestau zu einem besonders dichten Programm führen, so im Straßburger Nationaltheater des Stanislas Nordet.
Wir verschieben einige Aufführungen, aber wir haben entschieden, alle unsere Projekte zu realisieren, auch um den beteiligten Künstlern zu helfen. Streichungen wollten wir vermeiden. Das erklärt die große Zahl von 20 neuen Produktionen.
Für den französischen Ensuite-Spielbetrieb sind 20 Spielplanpositionen, davon neuen genuinen Straßburger Premieren und Uraufführungen beachtlich. Aber dieses Dekonfinement ist keine Rückkehr in die Normalität von früher. Denn das französische Theater kämpft zugleich mit einer infektiologischen und einer politischen Krise. Mehrere offene Briefe von prominenten Kulturmenschen hatten ein stärkeres Engagement der Regierung gefordert. Jüngst erst hat Olivier Py, Direktor des gecancelten Festival d'Avignon, an die zentrale Rolle der Kultur für eine lebendige Demokratie erinnert. Ariane Nouchkine, Gründerin des legendären Théâtre du Soleil, sprach davon, dass man schlecht regiert werde. Ein Treffen Macrons mit Vertretern der Szene, unter ihnen der Straßburger Intendant Stanislas Nordet, hat die Entfremdung der aktuellen Exekutive und der Kulturszene nur teilweise überwunden. Da kündigte Macron zusätzliche Fördergelder für ein Sommerprogramm an, an dem auch Nordet in Straßburg teilnimmt.
In diesem Sommer werden wir, entsprechend dem Vorschlag von Präsident und Kulturminister, Teil des Kultur- und Bildungssommers sein. Künstler und Publikum sollen sich im Rahmen von offenen Proben begegnen. In Workshops, Schreibwerkstätten, Straßentheateraufführungen in der Stadt, auf dem Land und in den Altersheimen.
En milieu rural, dans les EHPAD.
Auch Julie Deliquet plant in ihrem sozial schwachen Saint-Denis Theaterworkshops für Familien, Kinder und Jugendliche. Die Kultur soll an den Rändern der neoliberalen Gesellschaft sozialpflegerisch da reparieren, wo sich der Staat aus seiner sozialen Verantwortung gestohlen hat. Insgeheim einer von Macrons kulturpolitischen Plänen seit dem Beginn seiner Amtszeit. Wie das seuchentechnisch ausgeht, weiß keiner. Frédéric Biessy mahnt für die kommenden Monate Improvisationsgeist an.
Entweder listet man die Notlagen und Unmöglichkeiten auf, packt dann noch alle unsere Ängste drauf und sagt dann, da eine Rückkehr in die Normalität nicht möglich ist, lassen wir den Laden zu. Oder man erinnert sich an die besten Traditionen des Berufs des Theaterdirektors. Und dann öffnen wir im September, im Vertrauen darauf, dass wir die Lösungen schon finden werden.
Eberhard Spreng berichtete aus Frankreich. Keine 100 Tage mehr bis zur Frankfurter Buchmesse. Heute gab es Neuigkeiten, die das Gastland betreffen. Katrin Weller mit den Kulturmeldungen.
Kanada ist in diesem Jahr das Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse. Heute teilten die Veranstalter mit, dass sich der Auftritt Kanadas auf der Messe physisch auf 2021 verschieben wird. Darum habe das Komitee des kanadischen Ehrengastauftritts gebeten, wegen der veränderten Rahmenbedingungen durch die weltweite Corona-Pandemie. Die für die kommenden Jahre vorgesehenen Gastländer, das sind Spanien, Slowenien und Italien, hätten zugestimmt, ihren Auftritt ebenfalls um jeweils ein Jahr zu verschieben. Bei der digitalen Buchmesse in diesem Jahr soll Kanada aber stark vertreten sein. Die Frankfurter Buchmesse wird vom 14. bis zum 18. Oktober stattfinden, aber kleiner und virtueller sein als sonst. Eine Corona-bedingte Sonderausgabe, nannte es Buchmessendirektor Jürgen Boos. Seit der Spielzeit 2013-14 leitet Karin Bayer als inszenierende Intendantin das Hamburger Schauspielhaus und das soll in den kommenden Jahren auch so bleiben. Ihr Vertrag wurde verlängert. Karin Bayer soll mindestens bis 2025 Intendantin in Hamburg bleiben. Darauf hat sie sich mit Kultursenator Carsten Broster verständigt. Mit 1200 Plätzen ist das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg das größte Sprechtheater Deutschlands. Und zum Schluss noch eine Entdeckung. Unter einer Staubschicht haben Kunstexperten ein wertvolles Rubensgemälde ausgemacht. 139 Jahre lang schlummerte das Frauenbildnis in einer Familiensammlung. Man war davon ausgegangen, dass das Bild zwar aus der Werkstatt des Barockmalers stammt, aber von einem seiner Assistenten gemalt wurde. Die Experten des Auktionshauses Sotheby's stellten nun aber fest, dass es tatsächlich vom Meister selbst sein muss. Das Bild sei ziemlich schmutzig gewesen und mit dem Staub von 100 Jahren bedeckt. Darunter sei dann aber ein ziemlich wundervoller Rubens zum Vorschein gekommen. Das Porträt einer Dame soll am 29. Juli versteigert werden.
Putzen lohnt sich. Das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann bekommen Sie hier im Deutschlandfunk die Informationen am Abend. Ein Thema bei Jasper Barenberg. Der Wirtschaftseinbruch durch die Pandemie ist stärker als gedacht. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.